direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 439.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Mehr als 430 Frauenhäuser gibt es in Deutschland, gerade mal 3 für Männer. Auch entsprechende Beratungsstellen kümmern sich nur um weibliche Opfer. Dabei sind nach Schätzungen immerhin 20% der Opfer von häuslicher Gewalt Männer. In der Öffentlichkeit ist das kaum bekannt. Warum eigentlich? Dürfen Männer in unserer Gesellschaft keine Opfer sein? Hören Sie dazu das Feature von Katharina Schröder.
Ich habe 3 Jahre lang in einer Beziehung gelebt, in der ich häusliche Gewalt erlebt habe. Das war also psychische Gewalt, körperliche Gewalt und nach der Trennung auch ein sexueller Übergriff. Durch diese Gewalterfahrung bin ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt, die ich seit 2 Jahren behandle.
René Pickard ist 31 Jahre alt und 1,88 Meter groß. Ein durchtrainierter Mann mit kräftigem Händedruck und offenem Blick. Die blonden Haare hat er zu einem Zopf am Hinterkopf zusammengeknotet. Pickard promoviert an der Uni Koblenz im Fachbereich Informatik über Sprachverarbeitung in Computern. Pickard hat gründlich darüber nachgedacht, ob er diesem Interview zustimmen soll. Denn er will über etwas reden, über das Mann eigentlich nicht spricht. Über Männer, die von ihren Frauen geschlagen, gedemütigt, sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt werden. 2 Jahre ist es her, dass René Pickard mit einer Frau zusammen ist, die den Drang hat, ihn zu kontrollieren. Er erlebt, wie seine Partnerin Grenzen immer weiter verschiebt. Anfangs versucht sie, ihm vorzuschreiben, mit wem er Kontakt haben darf. Später schubst oder kneift sie ihn, gibt ihm auch mal eine Ohrfeige. Die Anlässe für diese Handgreiflichkeiten sind oft Meinungsverschiedenheiten. Seinem Körper fügen sie nie mehr als ein paar blaue Flecken zu. Seine Seele aber nimmt ganz langsam einen Schaden, der sich viel später als mutmaßlich unheilbar herausstellen wird. Warum wehrt er sich damals nicht?
Ja, vielleicht hatte ich diesen Reflex, mich zu wehren, aber ich bin halt hauptsächlich in eine Schockstarre gefallen. Also das heißt, ich konnte mich da gar nicht wehren. Ich bin einfach, ja, verstummt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich dann außerhalb der Beziehung war oder wenn ich alleine war, habe ich oft gemerkt, dass mir diese Beziehung nicht gut tut, dass ich mich davon abgrenzen möchte, dass ich mich eigentlich gerne wehren möchte. Aber sobald wir wieder, ich sag mal, im Innenverhältnis waren, ist mir das nicht gelungen.
Dabei macht René Pickard nicht den Eindruck, dass es ihm an Selbstbewusstsein mangelt. Er ist freundlich, vertritt aber auch ganz klar seinen Standpunkt. Wie kann es sein, dass dieser Mann Gewalt von einer Frau erduldet hat? In Hamburg lebt der Psychologe Thomas Krieg. Pro Jahr betreut er etwa 5 bis 6 männliche Gewaltopfer. Er kann erklären, unter welchen Umständen Männer Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt werden.
Das ist jetzt nicht so, dass der typische Mann irgendwie klein ist und geschlagen wird und sich nicht wehren kann. Das sind Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Bildungsschichten. Es sind irgendwo Menschen wie du und ich, also es ist jeder. Also es sind Männer, die eigentlich sehr selbstbewusst sind, die gut im Beruf und Leben irgendwo klarkommen, die dann vielleicht manchmal denken, sie dürften sich nicht wehren, wenn die Partnerin das irgendwie macht. Es sind Männer, die manchmal abhängig sind von Partnerinnen. Es sind Männer, die ähnliche Muster wiederholen, wie es vielleicht früher in der Herkunftsfamilie passiert ist. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen.
Ihre körperliche Überlegenheit hilft vielen Männern deshalb bei häuslicher oder sexueller Gewalt meist nicht weiter. Dazu kommt, dass Gewalt, die von Frauen ausgeht, häufig gar nicht körperlich ausgeübt wird.
Frauen, würde ich sagen, tendieren im Allgemeinen mehr zu psychischer Gewalt, also eher noch zu Psychoterror. Du bist nie für deinen Sohn da, du kümmerst dich nie oder ne, du lässt mich immer irgendwo allein oder... Ich muss immer alles machen und bin immer alleine oder, na, du erkennst mich nicht wirklich an. Manchmal ganz große Themen, wenn der Partner plötzlich arbeitslos ist und sich die Beziehung verändert oder wenn die Partnerschaft in die nächste Phase geht, weil man sich verlobt oder weil man geheiratet hat oder weil auf einmal irgendwie ein Kind da ist und sich dann ja irgendwie das Verhältnis zueinander irgendwo auch verändert nochmal. Und
über Gewalt in der Beziehung zu sprechen, fällt jedem Menschen schwer. Thomas Krieg erlebt aber, dass Männer damit noch ein viel größeres Problem haben als Frauen.
Für eine Frau ist es vielleicht noch mal einfacher zu sagen, wenn sie irgendwo gemerkt hat, na, das hat meine Grenzen überschritten, zu sagen, na, das war nicht in Ordnung, das ist nicht okay, sich das irgendwie auch zuzugestehen. Beim Mann ist es halt noch mal so, Na, also so schlimm ist es ja nicht. Die kann dich ja nicht wirklich irgendwie angreifen. Das ist halt schon nochmal mehr auch eine Geschlechtsrolle, die da irgendwie reingeht.
Sich selbst einzugestehen, dass sie in so einer Situation Hilfe brauchen, empfinden viele Männer als Schwäche. Sie passt nicht ins gesellschaftliche Bild des Ernährers und des starken Mannes, der niemals weint, das viele Jungen schon von klein auf lernen. René Picard gehört damals zu den Männern, die gerne Hilfe annehmen würden.
Picard wendet sich in Koblenz an einen Verein für Opfer von häuslicher Gewalt. Die Antwort? Man kümmere sich nur um weibliche Gewaltopfer.
Ich habe gefragt, habt ihr vielleicht irgendwie eine andere Adresse? Und dann haben sie gesagt, ja, probier's mal bei der Lebenshilfe von der Caritas. Dann habe ich dort angerufen und habe das Gleiche erfahren. Für männliche Opfer gibt es halt nichts.
Irgendwann hält René Picard es nicht mehr aus.
Bei dem letzten Übergriff, wo es dann auch zu der finalen Trennung kam, war es dann irgendwann so, dass ich die Wohnung verlassen wollte und dass sie dann auf einmal auf mich gesprungen ist und an mir hing und nicht wollte, dass ich gehe. Und ich weiß, dass wir da etwa eine Viertelstunde lang standen. Naja, ich habe halt mehrfach überlegt, dass ich aus dem Selbstverteidigung kannte, dass ich mich nur fallen lassen müsste und nach vorne fallen lassen, weil dann würde ich ja auf sie fallen, dann hätte sie sozusagen diesen Schockmoment. Aber ich hatte Angst, sie zu verletzen und dann habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich mehrfach probiert, eine einzelne Hand irgendwie abzubekommen. Aber wenn ich dann eine ab hatte und dann die nächste ging, kamen sie direkt wieder dran. Und was dann letztlich passiert ist, ist, dass ich irgendwann die Idee hatte, dass ich ja mein Handy rausholen könnte. Und dann habe ich 110 gewählt und habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich drücke auf Wählen oder du lässt los. Dann bin ich gegangen.
Eine Woche später trifft er sich wieder mit seiner Ex-Freundin in ihrer Wohnung. Sie will noch einmal mit ihm reden. Warum er dem Treffen damals zugestimmt hat, ist Picard heute selbst nicht mehr ganz klar. Es ist der Tag, an dem seine Ex-Freundin ihn vergewaltigen wird. Über die Details und den genauen Ablauf der Tat möchte Picard nicht sprechen, wohl aber darüber, was ihm in den darauffolgenden Stunden, Tagen, Wochen und Monaten widerfahren ist. Für Picard war das, was auf die Tat folgte, fast noch schlimmer als die Tat selbst.
Nachdem es dann zu diesem sexuellen Übergriff kam, konnte ich Menschen nicht mehr angucken, konnte nicht mehr sprechen und dann bin ich zu meinem besten Freund gegangen und ja, die haben einen Rettungswagen geholt. Und ich erinnere mich, ich war erstmal ewig unter der Dusche, also bestimmt eine Dreiviertelstunde, weil ich mich so eklig fand. Und dann kamen irgendwann die Sunnies und die haben mich gesehen und das Erste, was die gesagt haben, ganz klar, nehmen wir mit. Und dann sind wir runter in den Rettungswagen gegangen und dann ging es irgendwie nicht weiter. Und ich habe nur gesehen, wie die Ärztin draußen die ganze Zeit mit dem Handy telefoniert hat und habe mich gewundert, warum das jetzt irgendwie nicht vorangeht. Ja, und irgendwann habe ich dann erfahren, dass das Problem halt ist, dass es keinen Prozess in Deutschland gibt für männliche Vergewaltigungsopfer. Also eine Frau würde man halt zum Gynäkologen bringen. Das passiert beim Mann halt wohl nicht. Und ja, Krankenhäuser wollten mich nicht aufnehmen im Umkreis. Und die Notärztin wusste halt nicht, was sie mit mir machen soll, wo sie mich hinbringen soll. Und dann wurde mir dazu geraten, dass ich unterschreibe, dass ich auf eigene Verantwortung den Rettungswagen von seiner Hilfspflicht entlasse.
In psychiatrischen Kliniken gibt es Stationen für weibliche, aber nie für männliche Gewaltopfer. Mehr als 430 Frauenhäusern stehen gerade einmal 3 Männerhäuser gegenüber.
Eine dieser Wohnungen, in denen Männer Schutz finden können, wurde Mitte Juli dieses Jahres in Gera in Thüringen eröffnet. Sie liegt eine knappe Viertelstunde Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Tristan Rosenkranz vom Verein Gleichmaß, der sich um männliche Gewaltopfer und Trennungsväter kümmert, hat jahrelang um Spenden und Unterstützer geworben, damit diese Wohnung eröffnet werden kann.
Hier sind Sie direkt im Flur. Es ist eine 1,5 Zimmerwohnung mit Stube und Schlafnische. Knapp 35 Quadratmeter, ein bisschen kleiner. Dann haben Sie hier ein Bad. Ja, und es ist ein Balkon dran. Man blickt direkt raus ins Grüne, also sind großgewachsene Bäume. Man hat einen Weg, dass man auch weiß, man ist hier Teil des Lebens, also dass man irgendwie nicht isoliert sich fühlt. Es ist nicht weit bis zur Kaufhalle, die Ärzte sind in der Nähe und hier kann man mit dem Auto und der Straßenbahn in 10 Minuten in den Wald gehen und kann da eben auch seinen Frieden finden. Ne? Und wenn wir jetzt hier reingehen, sehen Sie, dass das irgendwie, also wir haben das ja alles durch Spenden organisiert und wie es der Zufall oder die Fügung so wollte, ist das auch alles farblich in einer sehr guten harmonischen Abstimmung. Ja, wir haben eine Küche. Die Küche ist von der Wohnungsgenossenschaft komplett eingerichtet worden. Die Wohnung selber kriegt man komplett mietfrei und wir zahlen nur eine Hälfte des monatlichen Betriebskostensatzes. Also wir sind bei 35 Euro und das ist wirklich sehr großes, ein großzügiges Entgegenkommen.
Anderthalb Wochen nach der Eröffnung der Wohnung in diesem Sommer hat sich der erste hilfesuchende Mann bei Tristan Rosenkranz gemeldet. Seitdem ist das Apartment fast durchgängig belegt. Es scheint gebraucht zu werden.
Aber wie häufig werden Männer in Deutschland nun tatsächlich Opfer von sexueller Gewalt? Experten sind sich darüber nicht ganz einig. Einige vermuten, dass jedes fünfte häusliche Gewaltopfer ein Mann ist. Andere gehen davon aus, dass Männer und Frauen gleichermaßen Opfer werden. Verlässliche Zahlen gibt es nicht.
Einig sind sich die Experten wiederum darüber, dass die Dunkelziffer bei Männern noch deutlich höher ist als bei Frauen, weil Männer aus Scham viel seltener über ihre Erfahrungen sprechen oder die Täterin gar bei der Polizei anzeigen. Tristan Rosenkranz vom Verein Gleichmaß hat dafür auch eine Erklärung.
Mir ist auch bekannt, dass Männer, wenn sie jetzt geschlagen wurden und sich Polizei gemeldet haben, selbst der Wohnung verwiesen wurden, weil es, wenn ein Kind im Spiel ist, immer heißt, das Kind muss bei der Mutter bleiben, ne? Und wenn ich aber jetzt geschlagen wurde, brauche ich selbst ja Schutz und nicht im Endeffekt derjenige, der Gewalt ausübt.
Tristan Rosenkranz und seine ehrenamtlichen Kollegen vom Verein Gleichmaß versuchen auf jeden hilfesuchenden Mann, der sich bei ihnen meldet, individuell einzugehen.
Also wir machen erstmal eine Erfassung, ein Begrüßungsgespräch, um überhaupt das bei der Situation zu erfassen. Es gibt einen Fragebogen und dann wird eben gesehen, wie in welchem Zustand er ist, ne, und darauf auch auf seinen Bedarf hin die Hilfe organisiert. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel eine Schuldnerberatung braucht, können wir ihm eine Schuldnerberaterin vermitteln, die es direkt gehört zum Netzwerk. Wir haben einen Traumatherapeuten, der kann sehr schnell ein Erstgespräch führen und dann auch zur Not weitere. Wir haben eine Familien- und Paartherapeutin, die sehr schnell helfen kann. Wir haben einen Seelsorger.
Bis zu 4 Wochen kann ein Mann in der Gewaltschutzwohnung in Gera bleiben. Mehr ist nicht drin. Dafür gibt es zu viele Anfragen. Tristan Rosenkranz und seine Kollegen versuchen, den Männern in dieser Zeit wieder so weit auf die Beine zu helfen, dass sie anschließend zumindest eine Unterkunft haben, in der sie vor ihrer Partnerin sicher sind und falls nötig wissen, welcher Therapeut ihnen künftig weiterhilft.
Während es in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten diverse Studien über Gewalt gegen Frauen gab, gibt es über Gewalt gegen Männer genau eine einzige. Ihre Situation ist also nicht besonders gut erforscht. Die Studie stammt aus dem Jahr 2004 und wurde damals vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben. Weil mit 488 Männern die Zahl der Befragten recht klein und wenig repräsentativ war, wurde die Studie oft kritisiert. Ergebnis der Befragung war, dass Männer in ihrer Freizeit und in der Öffentlichkeit am meisten körperliche Gewalt erfahren, beispielsweise durch Prügeleien. Jeder 4. befragte Mann gab aber auch an, in seiner Partnerschaft schon einmal Gewalt erlebt zu haben. Das entspricht genau der Anzahl Frauen, die in Befragungen angeben, Gewalt zu erleben. Der Diplompädagoge Ralf Puchert war damals an der Konzeption der Männerstudie beteiligt. Ich will von ihm wissen, welche Auswirkungen sie hatte.
Nee, es ist wirklich sehr wenig damit passiert insgesamt. Also ich denke, es hat sich ein bisschen was im öffentlichen Diskurs verschoben. Insgesamt sozusagen diese Option, die Möglichkeit, dass Männern Gewalt widerfährt und selbst im häuslichen und auch sexuellen Bereich ist nicht mehr völlig absurd, wie es damals zum Teil war. Also wir hatten ja damals, also vor 10 Jahren wirklich noch das Gefühl, dass gerade die häusliche Gewalt gab es eigentlich nur als Witz. Die Frau mit der Bratpfanne hinter der Tür dann, wenn er nach Hause kommt.
Als der Krankenwagen René Pickard am Tag der Vergewaltigung durch seine damalige Partnerin nicht mitnimmt, weil keine Klinik sich um ein männliches Vergewaltigungsopfer kümmern will, besteht sein bester Freund darauf, dass die Notärztin wenigstens für den nächsten Tag einen Termin bei einem Psychiater vereinbart. Noch am selben Abend schreibt René Pickard auf, wie er die Tat erinnert. Er schickt das Dokument an seine ehemalige Partnerin, die ihm, so außergewöhnlich das klingt, den Tatvorgang sogar bestätigt. Sie scheint selbst über ihr Verhalten erschrocken zu sein. Der Psychiater, den er am nächsten Morgen trifft, bietet Pickard die Aufnahme in die stationäre Psychiatrie an. Eine Woche dauert es, bis er sich dort so weit erholt hat, dass er mit den Ärzten und Schwestern reden kann.
Ein bisschen ernüchternd war, dass ein Großteil der Spezialisierung auf der sogenannten Frauenstation war, wo Opfer von sexueller Gewalt hin konnten, also nicht ich, war trotzdem eine sehr gute Klinik.
Insgesamt 30 Tage bleibt René Pickard in der Klinik. Sein wichtigster Erfolg, Er lernt, Nein zu sagen. Zusätzlich diagnostizieren die Ärzte bei ihm eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Das bedeutet, dass er die Vergewaltigung bis heute in sogenannten Flashbacks immer wieder aufs Neue erlebt. Ob und wann diese Rückblenden nachlassen, kann ihm momentan niemand sagen.
In Hamburg bieten der Weiße Ring, das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung und die Beratungsstelle Gewaltprävention gemeinsam ein vorbeugendes Training für Schüler ab der 7. Klasse an. Adelina Michalk arbeitet ehrenamtlich für den Weißen Ring und hat schon viele dieser Trainings geleitet.
Man neigt ja dazu, als Mensch das zu reproduzieren, was man lernt. Und lernen tut man ja nun mal meistens in der Ursprungsfamilie, Verhaltensweisen und Verhaltensmuster. Und natürlich kommt sowas nicht von ungefähr. Man erlebt sowas zu Hause, beobachtet das zum Beispiel zwischen den Eltern oder wird auch selber im Rahmen der Erziehung gewalttätig behandelt. Und empfindet das sogar als ein Stück weit normal vielleicht, wenn man es nie anders gehört oder gelernt hat.
Was passiert mit einem Menschen, der schon in der Kindheit Gewalt erfährt?
Es kann für so ein Kind bedeuten, und das ist leider auch gar nicht so selten der Fall, dass es dann eben diese Verhaltensmuster so internalisiert, dass es in eigenen Beziehungen später die dann auch selbst auslebt. Also in welchen Anteilen auch immer, ob als Täter oder als Opfer, der das dann geneigt ist, viel einzustecken und viel zu erdulden, oder als Täter, der dann eben selber agiert, gewalttätig.
Immer wieder erlebt Adelina Michalk, dass es auch in den Freundschaften unter den Schülern Gewalt gibt, nicht nur bei Jungs, die sich auf dem Schulhof prügeln. Immer wieder kommt es vor, dass ein Kind sich in den Präventionstrainings offenbart und von Gewalt erzählt, die es in seiner Familie oder im Freundeskreis erfährt. René Pickard wird Ende Oktober 2014 nach 30 Tagen in der Psychiatrie entlassen. Er erzählt, dass er sich damals so gut fühlt wie selten zuvor. Die Therapeuten haben es geschafft, sein Selbstbewusstsein zu stärken. Er ist wieder in der Lage, mit anderen Menschen zu sprechen. Doch er merkt schnell, dass der Alltag nicht ganz so einfach ist, wie er zunächst geglaubt hatte.
Ich merke schon noch, wie mich das in meinem täglichen Leben belastet. Also mein Job fällt mir nicht mehr so leicht, seit ich das erlebt habe. Meine Stressregulation funktioniert nicht mehr so gut und dadurch klappen halt bestimmte Tätigkeiten nicht mehr so gut.
Trotz der Gewalt, die er erfahren hat, lebt René Pickard heute wieder in einer Beziehung mit einer Frau. Wie gelingt ihm das? Haben die Gewalttaten, die ihm von seiner ehemaligen Partnerin angetan wurden, nicht auch sein Frauenbild verändert?
Ich glaube, es hat mein Menschenbild verändert, aber nicht zu Frauen an und für sich. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die aggressiv sind und ihre Aggressionen nicht gut regulieren können. Und ich glaube, das kann Männern wie Frauen passieren.
Obwohl René Pickard den Ablauf der Tat noch am Abend des Vorfalls aufgeschrieben und von der Täterin sogar eine Bestätigung darüber hat, dass sie wirklich so passiert ist, hat er die Frau bis heute nicht angezeigt. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er das eines Tages nachholen wird.
Ich glaube halt nicht an unser System mit jemandem ins Gefängnis stecken oder jemandem eine Haftstrafe geben. Das finde ich halt, das produziert keine Gerechtigkeit. Und auch ein Schmerzensgeld ändert da nichts, ja. Das heißt, wenn ich diese Anzeige stelle, ging es mir eigentlich nur darum, dass ja, ich anerkannt bin als Opfer.
SWR 2 Nachrichten.
Die Bundesregierung hat nach Berichten mehrerer Medien auch im vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss erzielt. Die Rede ist von einem Plus von bis zu 7 Milliarden Euro. Genaue Zahlen sollen heute bekannt gegeben werden. Wofür das zusätzliche Geld ausgegeben werden soll, ist umstritten. CSU- und SPD-Politiker fordern, die Steuern zu senken. Linken-Chefin Kipping ist dafür, das Geld für den Kampf gegen Kinderarmut auszugeben. Das US-Militär hat bestätigt, dass bei einem Luftangriff der Amerikaner in der afghanischen Provinz Kunduz 33 Zivilisten getötet worden sind. Der Angriff im vergangenen November habe sich gegen radikale Taliban gerichtet, teilte ein Sprecher mit. Sie hätten sich in Wohngebieten verschanzt und amerikanische Soldaten beschossen. Diese hätten dann Luftunterstützung angefordert. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In der kommenden Nacht bringt ein Sturm tief Polarluft. Die Vorhersage? Heute meist bewölkt, örtlich etwas Regen. Abends und in der Nacht starker bis stürmischer Südwestwind mit schweren Sturmböen. Es besteht Unwettergefahr. Dazu regnet es vorerst, dann geht der Regen in Schnee über, örtlich Glätte. Es kühlt auf +4 bis -3 Grad ab. Die weiteren Aussichten? Morgen und am Wochenende winterlich mit Schneeschauern. Morgen noch sehr windig. 10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Kalter Abschied. Wenn der Partner plötzlich und ohne Erklärung geht. Von Caroline Baumgart.
So, da ist mein Laden.
Hübsch, ne? Das ist genau mein Ding und das bin ich. Es ist alles rosa, rosa-weiß, harmonisch, miteinander abgestimmt.
Das kleine Café mit integrierter Backwerkstatt, in dem Lara Backkurse gibt, war schon immer ihr Traum. Zusammen mit ihrem Mann hat sie ihre Geschäftsidee verwirklicht. Bevor die ersten Kunden kommen, bereitet sie uns erstmal einen Cappuccino zu.
Wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, ist es natürlich eine riesen Chance und es macht super viel Spaß. Aber ich versuche jetzt auch schon so innerlich damit abzuschließen, weil ich ja weiß, dass es jetzt in 3 Monaten vorbei sein wird mit meinem kleinen Laden und meinem kleinen Traum, weil ich einfach rational denken muss und weiß, okay, ich muss Geld verdienen, ich muss schauen, dass ich überleben kann mit meiner Tochter.
Laras Mann hat sie von heute auf morgen verlassen. So sagt sie, fühlt es sich jedenfalls für sie an.
Eigentlich hatte ich mich eine Woche zuvor über diese Tristesse unserer Beziehung beschwert. Eigentlich war ich quasi jemand, der mal aufgestanden ist und gesagt hat, hör mal zu, Playstation spielen, Sonntagabends, wenn ich mal von einem Kurs komme, wir können auch mal zusammensitzen bei einem Glas Wein oder zusammen kochen und einfach mal die Zeit auch zu zweit genießen, weil das Kind schon im Bett ist. Und da habe ich mich ein bisschen beschwert und dann war eine komplette Woche eben wieder geschäftlich unterwegs. Und dann kam er zurück und hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe. Und dann habe ich gesagt, so, und wann weißt du das? Und dann hat er gesagt, das weiß er nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt ist aber genug. Entweder man weiß, ob man jemanden liebt oder man weiß es nicht. Aber so ein Hin und Her mache ich nicht mit. Dann müssen wir es eben sein lassen. Und dann hat er gesagt, ja, du regst mich schon wieder so auf. Und dann lassen wir das sein. Und dann hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Das war's. 3 Jahre Ehe, 1 Kind und einfach gegangen. Also es ist unfassbar. Ja.
Irgendwie muss ich beim Blick über meine Kaffeetasse ein bisschen die Stirn gerunzelt haben. Als mich Lara darauf anspricht, frage ich sie, ob sie ihm mit dem Satz, da müssen wir es eben sein lassen, nicht praktisch die Trennung vorgeschlagen hat. Lara meint, dass sie nie wirklich an Trennung gedacht habe, sondern nur wollte, dass sich was ändert.
Das war natürlich eine Trotzreaktion. In dem Moment habe ich das einfach so impulsiv gesagt und natürlich nicht 100%ig so gemeint. Ich habe aber trotzdem das herausgefordert, weil ich nicht einsehe, zu warten, bis er sich überlegt hat, ob er mich noch liebt oder nicht. Also ich bin doch auch ein Mensch, ich habe einen bestimmten Wert und ich habe Gefühle und man kann doch nicht so mit mir umgehen. In dem Moment habe ich mir bestimmt erhofft, dass er sagt, ja, lass uns noch mal über alles reden und es ist alles gar nicht so dramatisch und vielleicht sollten wir einfach mehr Zeit zu zweit haben und mal unsere Beziehungen sortieren und was wir wollen, was wir gemeinsame Ziele haben. Ich war immer selbstständig, ich habe immer Vollzeitjobs gehabt, ich wollte erfolgreich sein in dem, was ich tue und das habe ich dann mit dem Kind und ihm alles aufgegeben.
Doch dann hat sie vor einem Dreivierteljahr das Café mit der Backwerkstatt eröffnet.
Ja klar, backen wir. Wie wäre es, wenn wir am 21. starten?
Unser Gespräch wird unterbrochen, weil eine Kundin in den Laden kommt und einen Backkurs buchen will.
Das müsste ich mit meinem Mann besprechen, ob der nicht nur die Kinder nachmittags übernimmt, sondern mir auch noch abends freigibt.
Er hat sich nicht erklärt, nein. Vielleicht hätte mir das geholfen. Ich glaube, viel schlimmer ist es, wenn ein Partner geht und man weiß gar nicht, was los ist. Es ist schon so ein bisschen, dass man auch Panik bekommt, Zukunftsängste. Der ganze Lebensplan, den man hatte, der ist ja kaputt. ist ja komplett zerstört. Meine Mama hat sogar gesagt, es ist fast so, als wäre ein Mensch gestorben. Ja, also es ist wirklich krass. Aber er ist weg, also er ist wirklich weg aus unserem Leben. Ich habe alles versucht, kooperativ mit dem umzugehen, das Gespräch zu suchen. Er wollte einfach nicht mit mir sprechen. Ich wusste gar nicht, wo er sich aufgehalten hat. Unter der Woche wahrscheinlich immer in Hotels, am Wochenende wohl bei seiner Mutter.
Es ist kurz vor 5. Lara muss den Laden schließen, weil sie ihre Tochter Mila aus der Kita abholen muss. Wir fahren zusammen mit ihrem Auto dorthin.
Auf geht's. Ab zu meinem Baby.
Seit der Trennung hört Lara im Auto immer ein bestimmtes Lied. Sie hat es durch Zufall auf einer CD gefunden.
Es sind jede Woche 1000 kleine Tränen, die dein Kissen sanft berühren.
Dieses Halte durch, das ist ja auch so eine Motivation, es geht weiter. Es wird immer weitergehen und man muss immer aufstehen, weitermachen und vorwärts schauen. Und genau so fühle ich mich auch gerade. Ich bin immer wieder am Aufstehen und am Vorwärts schauen, auch wenn es jetzt ein bisschen steinig ist. Irgendwie bin ich bei diesem Song hängen geblieben und höre es fast täglich, weil ich es einfach ganz toll finde und es mich motiviert. Auch wenn es sich traurig anhört.
Für die mit gebrochenem Herzen, mit dem Pfeil in der Brust.
Lara ist noch mit einer guten Freundin verabredet, die mit zum Spielplatz kommt.
Isabel auch ganz viel Eis.
Ja. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit. Julia war immer für Lara da, auch in schwierigen Zeiten. Am Spielplatz angekommen, gehen Lara und Mila direkt an den Sandkastenbrunnen zum Wasserpumpen. Ihre Freundin Julia bleibt mit mir noch einen Moment sitzen. Sie erzählt mir, dass sich Lara erst 2 Wochen nach der Trennung bei ihr gemeldet hat. Sie habe sich erstmal von allem und allen zurückgezogen.
Ich habe dann nachgefragt und dann hieß es ja, er ist einfach gegangen. Er ist gegangen, er hat gesagt, er will nicht mehr und ist ausgezogen. Und so wie ich ihn kannte und wie ich ihn erlebt habe, es war halt immer eher so ein ruhiger Typ, ein total zuverlässiger Typ. Ich habe ihn jetzt nicht so wahnsinnig oft gesehen und nicht so wahnsinnig oft erlebt, wie sie im Alltag miteinander umgehen, sondern mich eher mit Lara und Mila halt alleine getroffen. Aber es wirkte eigentlich alles immer sehr normal. Vielleicht nicht frisch verliebt unbedingt, aber die beiden sind jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen verheiratet und ich habe nichts gemerkt vorher, überhaupt nicht. Er arbeitet ja sehr, sehr viel und ist auch viel unterwegs, gerade so unter der Woche. Und war es gewohnt, dass seine Frau und sein Kind am Wochenende zu Hause sind, dass dann auch der Haushalt und die Wohnung, dass das alles halbwegs läuft, dass das funktioniert. Und dadurch, dass Lara sich selbstständig gemacht hat, war sie halt auch abends viel weg, war am Wochenende auf einmal mit ihren Backkursen beschäftigt, hat dann auch keine Kinderbetreuung mehr gehabt. Dadurch hat er dann das Kind öfter, ich nenne es jetzt an der Backe gehabt, sich mehr kümmern müssen. Ich glaube, dass er damit gerechnet hat, dass das so eine Art Hobby ist, dass seine Frau da was Nettes macht, nebenher so ein bisschen was Schönes, was sie sich auch leisten konnten, weil er einfach genug Geld verdient. Aber dass es so ein Fulltime-Job wird und dass das so viel Zeit frisst und dadurch die ganze Familienstruktur sich auch total verändert und er als Vater auf einmal auch mehr gefordert ist, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Sie hat mal zu mir gesagt, ich weiß, dass ich vielleicht ein bisschen anstrengender Mensch bin, dass sie sich dessen schon bewusst ist und dass natürlich dann mit der Selbstständigkeit nochmal eine andere Form von Stress dazugekommen ist. Ich glaube, es tragen da beide ihre Mitschuld, aber die Schuld, die ich bei ihm jetzt sehe, so als außenstehende Person, ist das, was ich schwierig finde, ist die Kommunikation. Dass er da nicht vorher drüber gesprochen hat oder dass er auch nicht Lara die Chance gelassen hat, irgendwas zu ändern.
Du kannst aber auch mal hier pumpen.
Dass man nicht die Probleme auf den Tisch packt und dann irgendwas ändern kann, sondern dass man vor vollendete Tatsachen gestellt wird und sagt, ich ertrag's übrigens nicht mehr, ich gehe jetzt. Ohne dass Lara die Chance hat, da irgendeine Form von Mitentscheidung treffen zu dürfen. Lara ist ja auch sehr strukturiert, so in ihrer Problemabarbeitung halt auch irgendwie so die praktischen Sachen jetzt irgendwie zu machen. Ich glaube, daran hält sie sich halt auch so ein bisschen fest, dass sie sagt, ich brauche jetzt eine kleinere Wohnung, sich eine neue Arbeit zu suchen, ein geregeltes Einkommen und so für sich und für ihre Tochter einen neuen Alltag zu schaffen und das auch zumindest gefühlt selber finanzieren zu können und auf eigenen Beinen wiederzustehen. Also dieses Schlagartige, sich von so einer Abhängigkeit und von dem Lebensstandard, den man halt auch hat, irgendwie zu verabschieden, wo es aber natürlich auch gut ist, dass es dann ein Kind gibt. So schlimm es auf der einen Seite ist, aber so gut ist es, glaube ich, auch, dass sie da was hat, wo sie weiß, wofür sie es macht.
Also so ein Kind gibt einem auch irgendwo Halt und Sinn. Also es ist auch so eine Sinnfrage. Wofür bist du hier und wofür kämpfst du? Und das ist auch dafür, dass mein Kind eine schöne Zukunft hat und mit einer glücklichen Mama groß wird. Das ist mein Ziel und deswegen muss ich weitermachen. Und ich weiß nicht, ob das genauso wäre, wenn ich alleine wäre.
Als ich sie frage, ob es ihr etwas bringen würde, mal mit einer anderen betroffenen Person zu sprechen, reagiert sie aufgeschlossen.
Ja, ich finde, das gibt einem auch noch irgendwie viel mehr Kraft und Mut, wenn man sieht, es gibt auch noch andere, die in der gleichen Situation, auch aktuell in der gleichen Situation sind und man sich dadurch auch gegenseitig Hoffnung gibt, aufbaut und stärkt. Man sieht, man ist nicht alleine mit der Problematik.
Ich gebe ihr die Nummer von Jan, der das Gleiche wie Lara durchgemacht hat. Nach 7 Jahren Beziehung hat ihn seine Freundin verlassen. Von jetzt auf gleich und ohne irgendwelche Anzeichen. Jan ist auch damit einverstanden, dass ihn Lara anruft.
Hi, hallo.
Deine Ex-Freundin ist morgens aus dem Haus gegangen, hat auf Wiedersehen gesagt und dann war sie weg. Das ist unglaublich, oder habe ich das jetzt...
So kann man sich das vorstellen.
Ja, also ohne irgendwelche Andeutungen zu machen vorher. Can you hear
it coming? Can you hear it? Ja, ich bin von einem Tag auf den anderen ohne Vorankündigung von meiner Freundin verlassen worden. Der Auslöser war ein anderer Mann, den sie kennengelernt hat. Sie hat sich morgens noch, wie immer, eigentlich ganz normal verabschiedet und die Person, die da aus dem Haus gegangen ist, ist irgendwie nie wieder nach Hause gekommen.
Ja, und der Mensch ist einfach total fremd. Also mir ist er jetzt total fremd.
Total? Ja.
Also ich finde es ganz wichtig, dass man drüber redet. Also mir hilft es zumindest persönlich. Geht's dir da auch so?
Ich habe mich sehr in den Sport gestürzt. Das sind dann wahrscheinlich so diese Momente, wo man selber für sich spüren möchte, dass man irgendwie am Leben ist oder dass man halt einfach noch da ist und noch existiert.
Die beiden sprechen über eine Stunde miteinander. Ich möchte nun aber auch noch persönlich mit Jan sprechen und fahre zu ihm nach Erlangen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause und sitzen auf der Terrasse mit Blick auf den Garten.
Wie plötzlich kam denn die Trennung überhaupt für dich?
Eigentlich von hier auf jetzt. Wir haben uns viel gesehen, oft gesehen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass man sich irgendwie auf die Nerven geht, sondern ganz im Gegenteil. Man hat sich dann eigentlich gefreut, wenn man mal wieder einfach zusammen kochen konnte, zusammen Filme angeschaut hat, zusammen noch abends laufen gegangen ist und dann halt final dann auch nebeneinander eingeschlafen ist.
Er erzählt mir, dass die Trennung nach außen hin total ruhig ablief. Sie hatte sich in einen anderen verliebt. Punkt. Es gab für sie nichts mehr zu reden. Nach 3 Tagen ist Jan ausgezogen. Einmal haben sie sich noch gesehen und da, so sagt er, sei sie schon ein ganz anderer Mensch gewesen. Trotzdem hat Jan ihr die gemeinsame Wohnung überlassen, obwohl sie auf ihn läuft. Er selbst ist zu seinen Eltern gezogen.
Natürlich hat man immer noch gewisse Wünsche oder Erwartungen, wo man sich denkt, ach, vielleicht passiert es ja noch, dieser blöde Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist wirklich so. Also bei mir war es jedenfalls so, weil man wirklich hofft. Abgesehen von dem Uns habe ich mir auch sehr viele Sorgen einfach um sie gemacht, wo ich gedacht habe, Mensch, ich hoffe einfach, dass sie sich persönlich nicht komplett verliert. Deswegen war es auch für mich so schlimm, dass ich irgendwie von ihr nie was gehört habe oder einfach so gar keinen Kontakt mehr hatte. Das Leben ist auch einfach, auch wenn es jetzt sehr poetisch klingt, einfach viel zu kurz und viel zu schön, um sich deswegen kaputt machen zu lassen. Man wünscht sich in erster Linie, dass es ja überhaupt keinen Abschied gibt. Das wäre wahrscheinlich mein größter Wunsch gewesen, dass ich einfach nochmal eine Chance bekommen hätte und man mir gesagt hätte, pass auf, okay, ja, ich stehe neben mir oder bin verzweifelt, aber ja, ich weiß, was ich an dir habe. Ja, ich hätte mir das gewünscht wahrscheinlich, dass es einfach insofern einen anderen Abschied gegeben hätte. Dass
inzwischen ist die Trennung bei Jan 3 Monate, bei Lara 1,5 Monate her. Lara sagt, bei aller Anstrengung genießt sie gerade die viele Zeit mit ihrer Tochter. Vielleicht habe sie es in letzter Zeit auch etwas übertrieben mit der Selbstverwirklichung. Die nächste Beziehung will sie langsamer angehen und genauer hinschauen, ob beide offen für persönliche Gespräche und gemeinsame Entwicklung sind.
Noch ganz viel Wasser, okay.